Habt ihr schon einen Bagger gesehen? Einen richtigen Bagger. Wisst ihr, dass ein Bagger vor unserer Tür steht? Ja, da vorne. Ja, Bagger, ein Saugbagger. Ist was ganz anderes. Baggern steht da. Ja, Baggern. Saugbaggern. Steht. Musste ich auch erst einsehen, dass es so ist. Und so sind wir schon beim Thema Weisheit und Einsicht, dass ein Bagger manchmal ganz anders aussieht. Ja, schön, dass ihr da seid. Weisheit. Zunächst mal. Weisheit ist, bezeichnet man vorrangig, ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen in Natur, Leben, Gesellschaft sowie die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste, sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Also eigentlich nur ein Verständnis von Zusammenhängen, ja, im Leben und natürlich die Fähigkeit, die schlüssigste, sinnvollste Handlungsweise zu erkennen. Einsicht. Also bedeutet in der Alltagssprache, dass Eigenschaften, Zusammenhänge und Beziehungen eines Objektbereiches subjektiv hinreichend genau erkannt, geistig erfasst, sachlich richtig begriffen werden. Als bewusstes Resultat der Kombinationen von Wahrnehmungen und Nachdenken ist Einsicht dabei das Ergebnis eines analytisch-synthetischen Erkenntnisprozesses. Kommt ihr noch mit? Alltagssprache, ne? Aber es gibt auch noch mal ganz kurze Einsicht, das ist so die Intuition, zack, und ich habe begriffen, so die blitzartige Einsicht. Jetzt sind unsere Kinder gerade raus, aber wir sind auch noch Lernenden. Und das heißt, dass aus einsichtigem Lernen resultierendes Verhalten ist nahezu fehlerfrei. Das ist so die Erkenntnis, die man. Aus einem einsichtigen Lernen resultierendes Verhalten ist in der Regel fehlerfrei. Boah. Ist doch schön, oder? Also wenn wir jetzt aus dem Gottesdienst rauskommen und vielleicht haben wir mal irgendwas gelernt. Aber meistens ist bei der Einsicht so, wir tun uns schwer damit. Vielleicht auch deswegen ist dann auch die Fehlerfreiheit dabei. Augustinus, schon ein, sage mal, ein alter Mann, ne, schrieb dazu, denn Weisheit ist letztlich nichts anderes als das Maß unseres Geistes, wodurch dieser in Gleichgewicht gehalten wird, damit er weder in Übermaß, ja, das ist, kennt ihr, entweder man will zu viel oder zu wenig ausschweifen, noch in die Unzulänglichkeit falle, Verschwendung, Machtgier, Hochmut, Ähnliches, womit laut August ungefestige und hilflose Menschen glauben, sich Lust und Macht verschaffen zu können, lassen ihn maßlos aufblähen. Habgier, Furcht, Trauer, Neid und anderes, was ins Unglück führt, wie die Unglücklichen selbst gestehen, engen ihn ein. Hat der Geist jedoch Weisheit gefunden, hält dann den Blick fest auf sie gerichtet, dann braucht er weder Unmaß, noch Mangel, noch Unglück zu fürchten, dann hat er sein Maß, nämlich die Weisheit, und ist immer glücklich. Der Seneca, den manche vielleicht aus der Schule kennen, schrieb dazu, wer die Einsicht besitzt, ist auch maßvoll. Wer maßvoll ist, auch gleichmütig. Wer gleichmütig ist, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Wer sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, ist ohne Kummer. Wer ohne Kummer ist, ist glücklich. Also ist der Einsichtige glücklich und die Einsicht reicht aus für ein glückliches Leben. Soweit unser Seneca. Also wir sehen eigentlich, dass Weisheit und Einsicht so ziemlich stark ineinander greifen. Ja? Das ist, denke ich, auch so. Und deswegen gehen wir jetzt zu unserem Bibeltext. Samuel 12, 2. Samuel 12, 1 bis 25. Also wer Bibel hat oder wie auch immer, Bibel als Papier, Smartphone, digital oder so, da darf ich jetzt aufschlagen. Ich lese es nach Neues Leben Übersetzung. Wie ich zu diesem Predigtcast noch vorab, es war im späten Frühling, da spricht mich Ewald Hutzenlaub, ganz lieben Gruß an Ewald, sagt: Friedrich, es wäre auch interessant, wenn du so Geschichte als Text nehmen würdest. Ich habe gesagt, okay, schau mal. War so ein bisschen, bis jetzt habe ich nie eine biblische Geschichte als Predigttext genommen. Und daher bin ich jetzt bei dem Text gelandet. Und vor einiger Zeit plötzlich blitzartig, das ist dran, fertig. Also ganz lieben Gruß an Ewald. Wir sind im Alten Testament. Da sandte der Herr Nathan zu David. Als dieser zu David kam, sagte er: In einer Stadt lebten zwei Männer. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß viele Schafe und Rinder, der Arme hatte nichts außer einem kleinen Lamm, das er gekauft hatte. Er zog es zusammen mit seinen Kindern auf, er aß vom Teller des Mannes, trank aus seinem Becher und schlief in seinen Armen. Er behandelte es wie eine Tochter. Eines Tages kam ein Gast in das Haus des reichen Mannes. Doch statt ein Lamm oder ein Rind aus seiner eigenen Herde für den Gast zu schlachten, nahm er das Lamm des Armen, schlachtete es und setzte es seinem Gast vor. David wurde sehr zornig über diesen Mann beim Zuhören. So wahr der Herr lebt, schwor er, wer so etwas tut, verdient den Tod. Er muss dem Armen 4 Lämmer für das eine geben, das er ihm ohne auch nur das geringste Mitleid zu zeigen, geraubt hat. Da sagte Nathan zu David: Du bist dieser Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und vor den Anschlägen Sauls gerettet. Ich habe dir das Haus deines Herrn geschenkt, und seine Frauen und Israel und Juda. Und wenn das noch nicht genügte, hätte ich dir noch viel mehr gegeben. Warum also hast du das Wort des Herrn missachtet und etwas so Schreckliches getan? Denn du hast den Hittiter Uria durch Ammoniter ermorden lassen und seine Frau gestohlen. Von jetzt an wird das Schwert eine ständige Bedrohung für deine Familie sein, denn du hast mich missachtet, indem du die Frau des Hethiters Uria zu deiner gemacht hast. Und weiter spricht der Herr: Ich werde deine eigene Familie gegen dich aufbringen. Ich werde deine Frauen einem anderen Mann geben, deinem Nächsten in anderer Übersetzung. Er wird vor allen Augen mit ihnen schlafen. Du hast es im Geheimen getan. Ich werde es dir öffentlich vor den Augen ganz Israels antun. Das lese mal in Samuel paar Kapitel weiter, dass das sich sogar erfüllt hat. Da bekannte David Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan antwortete, ja, aber der Herr hat dir vergeben und du musst wegen dieser Sünde nicht sterben. Doch du hast den Feinden des Herrn die Möglichkeit gegeben, ihn zu verachten und zu verspotten. Deshalb wird dein Kind sterben. Als Nathan nach Hause zurückgekehrt war, ließ der Herr das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, todkrank werden. David flehte Gott an, den Jungen zu verschonen. Er aß nichts und lag nachts auf dem nackten Boden. Die angesehensten unter seinen Hofleuten baten ihn aufzustehen und mit ihnen zu essen, aber er weigerte sich. Am siebten Tag starb das Kind. Davids Diener fürchteten sich, es ihm zu sagen. Schon als das Kind noch am Leben war, hörte er nicht auf uns, sagten sie. Was wird er sich antun, wenn wir ihm sagen, dass er tot ist? Doch als David sah, dass sie miteinander flüsterten, merkte er, was geschehen war. Ist das Kind tot? Fragte er. Ja, antworteten sie. Da stand David auf, wusch und salbte sich und wechselte die Kleider. Dann ging er ins Heiligtum des Herrn und betete zu ihm. Danach kehrte er in das Palast zurück, ließ sich das Brot bringen und aß. Seine Diener waren überrascht. Wir verstehen dich nicht, sagten sie. Als das Kind noch lebte, hast du geweint und gefastet. Jetzt, wo es tot ist, stehst du auf und isst wieder. David antwortete, ich habe gefastet und geweint, als das Kind noch lebte. Denn ich sagte mir, wer weiß, vielleicht wird der Herr mir gnädig sein und das Kind am Leben lassen. Aber warum sollte ich fasten, wenn es tot ist? Kann ich es damit wieder zurückholen? Eines Tages werde ich zu ihm gehen, aber es kann nicht zu mir zurückkommen. Und dann tröstete David seine Frau Bathseba und schlief mit ihr. Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. David nannte ihn Salomo. Der Herr hatte das Kind lieb und sandte den Propheten Nathan, der ihm im Auftrag des Herrn Namen Jedidiah gab. Soweit unser Text. Eine schon spannende Geschichte mit viel Inhalt. Ich versuche ein paar Aspekte daraus rauszuholen. Der Herr spricht immer wieder durch Nathan. Nathan, wer so ein bisschen Bibel kennt, ist ein Prophet. Und Nathan spielt eine große Rolle im Leben Davids. Und zwar, dass Gottes Plan, Gottes Wille im Leben von David geschieht. Und Nathan ist darauf wirklich bedacht, Gottes Wille und Gottes Plan in großer, ja sogar überwältigender Weisheit immer wieder auszusprechen. Nathan ist sich dessen bewusst, zu wem er geht. Denn im Gegensatz zu heute, Könige damals hatten das absolute Recht. Sie entschieden, sie waren Legislative, Judikative, Indie, also sie waren alles. Sie haben Recht gesprochen, sie haben es ausführen lassen und so weiter. Anders ausgedrückt, sie waren berechtigt, jemanden sofort zu eliminieren, zu töten, sterben zu lassen. Und das wissen wir auch aus der Bibel, aus der Geschichte von Israel, dass als sie den ersten König berufen hatten, den Samuel, Gott hat selber gesprochen, so werden die Könige sein. Sie werden eure Kinder nehmen, eure Frauen nehmen, sie werden absolute Freiheit haben, mit euch zu machen, was sie wollen. Sie haben sich entschieden. Aber okay, das ist nur, und Nathan wusste, worauf er sich einlässt, auf das Risiko. Aber, was wir ein paar Mal lesen in der Geschichte, der Herr sandte Nathan. Nathan ist nicht einfach gegangen. Der Herr sandte es. Das heißt, Nathan lebte schon in Beziehung zu Gott. Und da können wir für uns auch was abholen. Wenn wir irgendwo gehen und eine schwierige Situation was reden wollen, zwei Aspekte. Der Herr sollte uns senden, mich und dich. Und zweitens die Weisheit erbieten, so zu sprechen in das Leben, dass der andere versteht, um was es geht. Und ja, so reagiert wie David. Ja, Nathan besaß wirklich diese Weisheit, die wir in Jakobus schon gehört haben. Aber die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Sie sucht den Frieden, ist freundlich und bereit nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und gute Taten. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. Das würde ich jetzt bei Nathan soweit feststellen. David. Kommen wir mal zum David, zur zweiten Person. Also was ganz faszinierend für mich ist, David sagt, ich habe gesündigt. Und zwar, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Das ist ganz tiefe Einsicht in dem Fall. Eigentlich, menschlich betrachtet, er schlief mit der Frau Judith, er hat sich an, ja, an dem Hittiter, also vergangen. Ja? Also, nee, er sagt, ich habe gesündigt am Herrn. Also zuallererst an Gott. Für mich persönlich wird das immer klarer und bewusster, dass deswegen ist Jesus gestorben. Jesus ist gestorben und deswegen immer, wenn ich sündige, egal in welchen Bereichen, ich vergehe mich zuallererst an Gott als Christ. Ich sündige zuallererst gegen Gott. Nun, David ist die Tragweite seines Vergehens gegen Gott bewusst. Und er sieht es ein und sagt, obwohl er auch den Nathan einfach ja, gleich sterben ließ, lassen, wie ich schon gesagt hätte. Und die Sache wäre weg. Ne, er sieht es ein. Dann, David handelt außergewöhnlich, mindestens für die damalige Zeit. Zuerst übertreibt er, würden die Diener sagen, er fastet und zwar so, wie keiner von uns wahrscheinlich in seinem Leben je gefastet hat. Und dann wiederum, wo das Kind stirbt, ist wiederum Überraschung für die damalige Zeit. Er wäscht sich und was macht er? Obwohl er Gott gebetet hat und Gott hat nicht erhört seine Bitte. Also er hat gefastet. Er geht in den Tempel und betet Gott an. Weil er wusste, mit welchem Gott er zu tun hat. Gott ist Gott für David. Gott ist kein Automat, Gott ist kein Gott, ist ein allmächtiger, allgegenwärtiger, allwissender Gott. Gott steht über David und David wusste das. Und Gott meint es gut mit ihm, auch wenn er das Kind sterben lässt. So bedarf es gewaltigen Einsicht, finde ich. Und er erklärt sogar seinen Dings, er sagt, warum? Ist irgendwie auch logisch, sagt er. Ich habe alles dafür gegeben und das können wir auch bei ihm in dieser Situation lernen. Solange etwas, sage ich, nicht gestorben ist, dürfen wir ruhig dafür beten. Und vielleicht, vor allem wenn es an uns lag, vielleicht an meiner Schuld, meiner Sünde, vielleicht ist trotzdem Gott gnädig, auch wenn ich es verdient habe. Ja, auch wenn ich es verdient habe, dass die Situation so ausgeht, wie sie ausgehen soll. Gott kann es wenden, aber wir wissen nicht. Dennoch darf ich so vorgehen wie David. Und dann, faszinierend für mich, David tröstet seine Frau Bathseba. Ja, er überwindet seine schwere Situation. Ne? Er wird so vom Nathan behandelt, seine Diener verstehen ihn nicht. Er geht in den Tempel. Er ist weise und klug genug und einsichtig genug, tröstet seine Frau. Bathseba schläft mit ihr. Und Gott wiederum, und jetzt schließt sich der Kreis eigentlich, ja? Sendet Nathan und es ist Salomo. In Psalm 190, 66 schreibt David, lehre mich heilsame Einsicht und Erkenntnis, denn ich glaube deinen Geboten. Wenn wir in Anbetracht dieses Textes, dieser Geschichte das betrachten, dann merken wir, David wusste, worüber er schreibt und was er damit meint. Auch der Geist Gottes durch ihn. Lehre mich heilsame Einsicht und Erkenntnis, denn ich glaube deinen Geboten. Ja, so schließt sich wieder der Kreis von Weisheit. Und Einsicht. Auch Paulus schreibt, ihr könnt bis 14 nachlesen, auch das Ganze. Mit der Erkenntnis seines Willens an allem lag geistliche Weisheit und Einsicht. Ja, er betet dafür und bittet Gott, dass wir erfüllt werden mit aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Geistliche Weisheit und Einsicht im Alltag. Also mein Alltag, ich denke, unser aller Alltag besteht aus 5 Sachen. Einfach aus einmal Beziehung und Leben mit Gott, Beziehung und Leben in der Gemeinde zu anderen Christen, Beziehung und Leben in der Ehe, Familie, Beziehung und Leben im Beruf, Arbeit und Beziehung und Leben in Freizeit. In Freizeit, in freier Zeit, in dem, wo wir uns noch was übrig bleibt. Ne? Falls wir weise handeln, haben wir auch ein bisschen Freizeit. Freie Zeit. Und wir alle haben nur eine Sache eigentlich. Und zwar garantiert, das ist Zeit. Zeit. Zeit ist jedem gegeben, Armen, Reichen, Kranken, Gesunden. Solange wir leben, ist uns Zeit gegeben. Und wie wir jetzt diese Zeit, wie ich durch diese Zeit einfach auslebe, hat damit zu tun, wie wir uns beschenken lassen mit Gottes Weisheit und Einsicht im Alltag. Beispiel wieder zur Beziehung vielleicht zu Gott. Habe ich Zeit für Gott? Ich meine jetzt nicht für Gemeinde, nicht in den Gottesdienst kommen. Das ist eher Gemeinschaft, Gemeinde. Zeit mit Gott ist was, ist persönliche. Ich und Gott. Bin ich ehrlich gegenüber Gott? Was ist, wenn Gott zu dir sagt oder fragt dich, hast du mich lieb? Ja, ist das vielleicht dir passiert, so wie Petrus? Petrus hat mal, Gott fragt Petrus, hast du mich lieb? Petrus antwortet ihm, ja, du weißt doch. Und fragt ihn nochmal, hast du mich lieb? Er sagt, ja, Herr, heißt. Dann fragt er ihn noch einmal, hast du mich lieb? Ja, Gott. Und was sagt? Ja. Und dann sagt, was antwortet Gott daraufhin? Weide meine Schafe. Stell dir vor, ich frage jetzt einen von euch, hast du mich lieb? Oder meine Frau oder sonst noch. Dazu gehört viel Einsicht. Dass wenn Gott dann sagt, wenn man auf ihn eingeht und Gott das so und du ja, ja, ja sagst und dann plötzlich sagt Gott, zack. Wo du vielleicht gar nicht auf die Idee kommst. Wir wissen oft nicht, wenn Gott in unser Leben, in mein Leben spricht, was Gott will. Wir wissen, dass er was Gutes will. Und dann ist für mich persönlich und ich denke für uns Christen ganz, ganz wichtig in heutiger Zeit, Gott ist ein Gott und ich bin nur ein Geschöpf. Und Gott ist gut. Und dazu gehört viel Einsicht. Wenn ich Probleme im Alltag habe, wenn ich krank bin, wenn ich Nöte habe, wenn ich denke, ja, oder du, dein Ableben ist bald, was auch immer, oder wenn du dich freust auf Ableben und musst weiterleben. Es gibt verschiedene Situationen im Leben. Gott ist gut. Das Wort Gottes ist gut. Und dazu gehört Einsicht. Viel Einsicht. Zweitens, verwalten in der Gemeinde, verhalten. Zeit in der Gemeinde. Also als erstes wieder Zeit. Also jeder von euch, inklusive mir, war heute weise, wir sind da, wir haben Zeit genommen. Ja. Nun, aber wie verhalten wir uns gegenüber? Schenken wir uns von Gott diese Weisheit, so zu reden miteinander, also so, wie er es sich wünscht, dass es so steckt wie vom Nathan, so klar. Und wiederum, auf der anderen schenkt Gott, lasse ich mir von Gott diese Einsicht schenken, wenn mein Bruder, meine Schwester oder mein Mitgläubiger mir was sagt, dass ich dann sage, ja, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Der Bruder erzählt mir, ich bin vergangen, vielleicht an meinem Kind oder was auch immer, und ich habe die Einsicht zuallererst zu sagen, ich habe gesündigt an Gott. Weiß, dass ich an meinem Kind mich versündigt habe, aber ich weiß zuallererst als Christ, ich habe mich an Gott versündigt. Beispiel Ehe, Familie, Verhalten gegenüber Frau, Kinder, Eltern, Verwandte. Da gibt es immer wieder Kommunikation, man hat Zeit, man muss Zeit sich nehmen bei bestimmten Sachen. Wie ist es da mit der Weisheit? Und Einsicht wieder. Wie rede ich? Rede ich weise? Höre ich einsichtig? Also ich predige ganz stark für mich, liebe Geschwister. Also meine Frau weiß es jetzt. Die freut sich wahrscheinlich, wenn Gott eine gewisse Veränderung bei mir hier eintreffen lässt. Dann viertens Beruf. Also Arbeitgeber, Arbeitnehmer etc. Überhaupt Arbeit. Wie verhalte ich mich? Denken wir uns darüber nach, gegenüber Chef, Kollegen, Mitarbeiter. Wie rede ich mit ihnen, also wie weise? Oder wie höre ich ihnen zu, wenn sie mir was sagen? Und wie einsichtig bin ich dann? Wir können zum fünftens Freie Zeit, also einkaufen, nenne ich freie Zeit, für manche ist es Arbeit, Autofahren, Verein, Essen gehen, spazieren, wandern, laufen etc. Ja? Alles, was ihr so an Zeit verlebt. Wie verhalte ich mich, ich, Friedrich, beim Autofahren? Wie einsichtig bin ich, wenn ich vielleicht doch nicht ganz so gefahren bin und der andere mich darauf schon vielleicht nicht ganz weise, wie Nathan, aber doch deutlich hinweist. Also ihr merkt, wir alle haben reichlich Möglichkeiten im Alltag, weise und einsichtig zu sein. Und was mir in dieser Geschichte besonders gefällt, bei diesen zwei Männern, Nathan und David, sie hören Gott. Sie hören Gott in ihrem Leben. Und wir Christen, seit Jesus Christus gestorben ist, haben auch diesen direkten Zugang zu Gott. Und wir haben diese Möglichkeit, was Gott in unser Leben reinredet. Haben wir Zeit dafür? Nehmen wir uns Zeit dafür? Das ist das Einzige, womit wir etwas verhindert werden. Nur eine Aussage zu keine Zeit. Keine Zeit ist nichts. Keine Zeit ist sogar weniger als Sterben, als Tod. Das müssen wir begreifen. Keine Zeit ist schlimmer, weniger als Sterben und Tod. Es ist gar nichts mehr. Es hat gar nichts mit Leben zu tun. Keine Zeit. Ja. Nun, ich wünsche mir und uns allen, dass wir Gottes Stimme in unser Leben hineinreden lassen. Damit wir, also ich und du, so richtig weise wie Nathan werden und Einsicht wie David sind. Amen.